So. Ich finde dir hier gut. Magst du hier runter?
So ist gut. Ist gut. Ja. Ihr könnt uns sehen.
Das ist schön, so nebeneinander zu sitzen. So. Das haben wir nicht so oft, hier vorne zumindest. Ja, ihr auch. Ja. Ja, sagen auch willkommen Livestream, wer auch immer uns heute zuhört. Schön, dass ihr dabei seid. Wir reden heute über Ehe, über den Masterplan davon. Es gibt ja viele Definitionen von Ehe. Ja, manchmal hast du selbst in der Kirche verschiedene Pärchen, die das für sich anders definieren und beurteilen. Wir wollen gerne uns biblische Fakten anschauen und die Umsetzung davon. Wie kriege ich das in meinen Alltag transportiert als Ehepaar? So, es ist interessant für jeden, der verheiratet ist, und es ist fast noch interessanter für die, die es noch nicht sind, weil das gibt dir ein Bild, wie es sein kann. Weil wie viele kommen aus heilen Familien in unserem Land? Das ist eine ganz kleine Anzahl, wo es wirklich gut läuft, wo die Ehe gesund ist und stark ist, auch über die Jahre. Die meisten kommen aus mehr oder weniger nicht so ganz so guten Ehen raus und haben dementsprechend Bilder. Und das ist, was sie selbst tun, wenn sie verheiratet sind. Selbst die schlechten Dinge kopiert man fast automatisch, unbewusst natürlich. Und man hat nach ein paar Jahren dieselben Probleme, wie die Eltern vorher hatten. Und fragt sich, wie kann das sein? Ich wollte es doch besser machen. Jeder will es ja besser machen. Und wir glauben, es gibt Wege, es besser zu machen, aber die haben dann mit Gott zu tun, die haben mit der Bibel zu tun und mit der Anwendung von Wahrheiten, die ewig sind. So, wir wiederholen jetzt kurz den letzten Teil. Jede dieser Predigten aus der Predigtreihe ist an sich ein Gewinn, auch wenn man nur den einen Part mitnimmt, aber wer den letzten verpasst hat, auf unserer Website oder bei YouTube findet man diesen Teil auch kostenfrei zum Nachhören, Nachholen. Was die Ehe ist, haben wir uns angeschaut. Iris hat das letzte Mal einiges dazu gesagt, nämlich, dass die Ehe heilig ist, dass die Ehe eine Bundesbeziehung ist, keine Vertragsbeziehung, wie man es ja oft auch in unserem Land so wahrnimmt. Ja, wir haben einen Vertrag gemacht, gibt dann ja noch andere Verträge innerhalb der Ehe, die man machen kann, Gütertrennung und so weiter. Und es wird tatsächlich so behandelt wie eine Geschäftsbeziehung. Ja, solange du mir das gibst, solange gebe ich dir das. Okay? Wenn du nicht mehr zahlst, kein Anspruch. Das ist, wie viele die Ehe verstehen, aber das ist nicht, wie die Ehe ist. Eine Bundesbeziehung, und das kommt ja aus dem Orient heraus, aus Israel, und auch zuvor schon war das in dieser ganzen Region ganz üblich, dass man Bündnisse schloss. Und das war was anderes als ein Vertrag. Ein Bündnis konnte nämlich nicht gebrochen werden. Das hieß sonst Krieg, also ein Bündnis zu brechen, das war sowas wie Selbstmord. Wenn eine Familie mit einer anderen verbunden war, dann galt das auf Lebenszeit der Patriarchen und in der Regel sogar auf Lebenszeit der ganzen Großfamilien. Und eine Ehe ist nach diesem Bild gemacht. Davon hat Iris einiges gesagt und ich habe dann noch ein kurzes Videostück gezeigt aus High School Musical 3. Erinnert ihr euch? Ja. Ja, wir singen jetzt nicht, aber die Aussage war, die Ehe ist auch ein Duett. Und es kann ein recht schönes Duett sein oder eher ein, naja, schreckliches. Ein Duell, ja genau, ein Duell kann es auch sein. Das war der eine Punkt, den wir uns angeschaut haben, was eben die Ehe ist und damit auch, was sie nicht ist. Und das zweite, was wir uns angeschaut haben, war, dass wir miteinander Zeit verbringen müssen. Zeit ist die kostbarste Währung für Liebe. Wenn du Liebe verschenken willst, hat es nicht immer oder fast nie mit Geld zu tun oder mit dem Wert eines Geschenkes, was ich mache, sondern wie wir Liebe wahrnehmen, zumindest ein ganz großes Stück davon, hat mit Zeit zu tun. Die Leute, die mit dir die meiste Zeit verbringen, sind wahrscheinlich die, die am nächsten in deinem Leben sind oder deine Arbeitskollegen. Okay, aber das ist dann nicht die Qualitätszeit, um der ich rede. Wir haben vieles uns angeschaut, nämlich, dass wir einen Zeitrahmen für die Ehe festlegen sollten, einen Ort und auch eine Aktivität, dass wir sagen, was wollen wir denn machen, wenn wir zusammen Qualitätszeit haben? Ja, da haben wir einige Ideen uns angeschaut, was geht. Wir sprachen dann über wichtige Formen der Qualitätszeit in der Ehe. Wir sprachen von Eheabenden, von Ehewochenenden, von gemeinsamen Reisen, von Quickie-Ehezeiten, also nichts Unanständiges, Quickie-Ehezeiten, kurze Gespräche jeden Tag, die es geben sollte, wo man einfach das Herz des anderen sieht. Wir sprachen über Sex schon so ein bisschen zumindest, über romantische Filme, darüber Spaß zu haben, über Eheurlaube und so weiter. Und wie gesagt, wenn ihr den ersten Teil verpasst habt, dann hört ihn euch doch nach, das lohnt sich. Jetzt hätten wir einen Videoclip für euch und Dennis, das ist der dritte und letzte für heute versprochen. Ich glaube, wir setzen uns dann noch mal kurz runter, dass ihr besser sehen könnt.
Bitte legen Sie nun Ihren Sicherheitsgurt an. Zum Schließen Ihres Gurtes führen Sie beide Gurtteile zusammen und ziehen Sie diese fest. Zum Öffnen des Gurtes brauchen Sie nur den Verschluss anzuheben. Da jederzeit unerwartete Turbulenzen auftreten können, bleiben Sie bitte wie er zu Ihrer eigenen Sicherheit während des gesamten Fluges angeschnallt. In jedem Fall jedoch, wenn die Anschnallzeichen eingeschaltet sind. Bitte suchen Sie dann auch die Waschräume nicht auf. Wir bitten Sie, Ihre Mobiltelefone sowie alle weiteren elektronischen Geräte wie Musikplayer oder Computer während Start und Landung vollständig auszuschalten. Sobald wir unsere Reiseflughöhe erreicht haben, dürfen Handys im Flugmodus benutzt werden. Einen Überblick, welche elektronischen Geräte Sie während des Fluges benutzen dürfen, finden Sie in Ihrem Condor-Magazin. Dieser Flug ist wie alle Condor-Flüge ein Nichtraucherflug. Das Rauchen ist während des gesamten Aufenthalts an Bord nicht gestattet, auch nicht in den Waschräumen. Verstöße haben juristische Konsequenzen und werden dementsprechend verfolgt. Dieses Flugzeug verfügt über 12 Notausgänge. Sie sind mit dem Wort Exit gekennzeichnet. Leuchtstreifen im Boden markieren den Weg zu den Notausgängen. Bitte beachten Sie, dass sich der nächste Notausgang auch hinter Ihnen befinden kann. Die Ausgänge haben aufblasbare Rutschen, über die Sie das Flugzeug im Notfall verlassen. Die Schwimmwesten befinden sich unter Ihrem Sitz und sind einfach zu handhaben. Ziehen Sie die Schwimmweste über Ihren Kopf, haken Sie den Gurt ein und ziehen Sie ihn straff. Unmittelbar bevor Sie das Flugzeug über die Notausgänge verlassen, ziehen Sie an den roten Griffen, um die Weste aufzublasen. Benutzen Sie zusätzlich die Mundschläuche, falls erforderlich. Im Fall einer Notwasserung werden die Rutschen an den Notausgängen als Flöße benutzt. Schwimmwesten für Kleinkinder erhalten Sie von unseren Flugbegleitern, die Ihnen gerne erklären, wie sie angelegt werden. Im unwahrscheinlichen Fall eines Druckverlusts fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Ziehen Sie die Maske ganz zu sich heran und drücken Sie sie fest auf Mund und Nase. Helfen Sie danach Kindern und hilfsbedürftigen Menschen.
Jetzt kommt so. Das Rollen und der Motor, oder?
Genau, also wir heben jetzt nicht ab, versprochen. Zumindest nicht als Flugzeug. Und die Sommerferien sind ja auch noch ein paar Tage entfernt. Warum schaut man sich bei einer Ehepredigt so einen langweiligen Film an? Naja, waren ja nicht ganz so langweilig. Aber so einige haben es gemerkt, das wichtigste Stück waren die letzten 10 Sekunden. Denn es ging um den unwahrscheinlichen Fall, dass der Druck in der Kabine nachlässt. So, dieser unwahrscheinliche Fall ist ein Regelfall in jeder Ehebeziehung. Ehrlich. Je länger du verheiratet bist, desto heftiger sollte jetzt dein Nicken sein. Es gibt diese Situation immer und immer mal wieder, dass der Druck in der Kabine des Ehehauses oder des Eheflugzeuges sich verändert, nachgibt, schlechter wird.
Oder zunimmt.
Und dann diese Teile rauskommen. Ja, nur die kommen nicht so sichtbar raus, sodass wir auf einmal ja unsere Sauerstoffmaske dann überziehen könnten, sondern die Botschaft hier ist folgende. In Krisensituationen sollte der Stärkere zuerst sicher sein, damit er in der Lage ist, allen anderen zu helfen. Ich erlebe das immer wieder auch in Ehen, dass da ein Missverständnis stattfindet. Leute sagen manchmal, wir können keine Eheabende haben, weil wir haben ja Kinder. Dann müsste ich denen ja einen Abend die Woche wegnehmen. Ja, absolut. Oder eine Reise ohne meine Kinder. Undenkbar. Undenkbar so lange, bis du diesen Druckabfall mal selbst erlebt hast und merkst, wenn ihr als Ehepaar nicht stark seid miteinander, dann wird die Krise erst richtig groß, wenn es mal nicht so klappt. Und da gibt es ja 1000 Wege, wo eine Krise eine Familie trifft. Finanziell, Arbeitslosigkeit, krankheitsmäßig, ja, oder Beziehungen mit den Nachbarn, was auch immer. Es gibt so viele Gelegenheiten, wo was schiefgehen kann. Und wenn ich dann als Ehepaar nicht zusammenstehe, nicht stark bin, dann kann es richtig übel ausgehen. So, unsere Empfehlung ist daher, tatsächlich versorgt euch laufend und haltet ein hohes Niveau in eurer eigenen Beziehung aufrecht. Nichts ist es wert, dass ihr das vernachlässigt. Und glaubt mir, die am meisten davon profitieren, sind eure Kinder. If Papi und Mami are happy, everybody is happy.
Wenn Mama und Papa glücklich sind, sind alle glücklich.
So, lasst uns dafür sorgen. Lasst uns für unsere eigene Stärke sorgen. Nicht aus Egoismus. Das ist nicht das Ziel. sondern es ist wie bei allem, wenn das Fundament nicht stabil ist, kannst du darauf nicht hochbauen. Ein Fundament muss stark und stabil sein, dann kannst du auch hochbauen. So, wenn unsere Ehebeziehung schwach ist, werden wir nicht hochbauen können. Unsere Kinder werden das mitbekommen. Und die Dinge, die wir sagen, werden nicht mehr ankommen, weil sie andere Dinge sehen, die wir tun. Okay? So, lasst uns hier echt drauf aufpassen, dass unsere Familien gesund sein können, weil wir diese simple Wahrheit zuerst die Sauerstoffmaske anzuziehen und dann den anderen helfen zu können, realisieren. Denn wenn ich dem anderen helfe und ich bin dann schwach, kann ich niemand mehr helfen, der danach noch Hilfe braucht. Und unsere Familie hat 3 Kinder. Es reicht nicht nur einem zu helfen und dann selbst zu sterben, das ist zwar edel, aber ich habe doch lieber, ich kann mir selbst helfen und allen 3 das Überleben sichern. Ja, so drastisch ist es ja Gott sei Dank nicht immer, dass wir ums Überleben kämpfen, aber doch manchmal als Familie, noch nicht als einzelnes Leben. So viel zur Einleitung.
Ja, wir machen weiter mit dem ersten 9 Punkt für heute. Vertraut einander. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gefällt unserem Feind besonders gut, Beziehungen kaputt zu machen. Und besonders natürlich die Beziehung, die Jesus benutzt hat, um die Beziehung zwischen sich und seiner Gemeinde zu beschreiben. Er ist der Bräutigam und die Gemeinde, wir sind seine Braut. Und als Ehemann und Ehefrau ist das ein ganz, ganz wesentliches Prinzip. Wir füreinander haben das mal als im Lichtleben benannt. Das heißt, es gibt keine Geheimnisse zwischen den Ehepartnern. Wenn ihr jetzt plötzlich in Panik ausbrecht, weil ihr bei Bernd oder mir Seelsorge hattet, da braucht ihr euch nicht zu fürchten, das zählt nicht darunter, sondern wirklich nur persönliche Dinge, die uns selbst betreffen, um die geht es. Volles Risiko einzugehen und sich verletzlich zu machen. Ist bei der ersten Beziehung noch einfacher, wenn du jemanden geheiratet hast, der nicht dein erster Partner war oder schon häufiger verheiratet warst, dann weißt du, dass es da vielleicht noch einiger Entscheidungen mehr bedarf. Aber an dem Prinzip sollte sich nichts ändern. Wenn du eine gute, tiefe Ehebeziehung führen willst, musst du diesen Punkt mit Leben füllen. Was heißt das? Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit müssen zu deinen höchsten Werten zählen. Bist du nicht ehrlich mit dir selbst, kannst du auch nicht mit anderen ehrlich sein. Bist du nicht ehrlich mit anderen, wirst du auch am Ende dich selber betrügen. Also so rum oder so rum wird sich das Ding durchziehen. Das Wort, was die Bibel, was im Neuen Testament für Wahrheit oder mit Wahrheit übersetzt wird, kann man von 2 griechischen Wörtern ableiten, die, wenn man sie im Detail wiedergibt, nicht verborgen oder nicht heimlich bedeuten. Wenn ihr mal auf einem unserer Eheseminare wart, dann habt ihr das Haus der Kommunikation kennengelernt, das schauen wir uns heute nicht an. Aber da gibt es diese höhere Ebene, die hieß Offenheit und Ehrlichkeit. Ehrlichkeit bedeutet, ich sage nichts, was unwahr ist, ich sage, ich lüge nicht, aber Offenheit bedeutet, ich sage alles. Versteht ihr? Ich kann, wenn der Bernd mich fragt, abends, wie war dein Tag? Kann ich ihm eine kurze Zusammenfassung geben, ihm 1, 2 Dinge erzählen, die alle der Wahrheit entsprechen, aber ich könnte ihm auch etwas verschweigen, was aus irgendeinem Grund ich nicht will, dass er weiß. Und das wäre genauso schädlich wie eine Lüge. Das biblische Konzept von Wahrheit umfasst vielleicht mehr, als du bis heute so als menschliche Definition von Wahrheit aufgefasst hast. Und wenn der Umgang mit deinem Ehepartner von Wahrheit geprägt ist, dann gibt es keine Verschleierung, keine verborgenen Sachen, nichts, was ihn oder sie betrifft, das du vorenthältst. Okay, nichts ist verborgen, nichts fehlt, nichts wird weggelassen. Es gibt Christen, und das kann sehr dramatische Auswirkungen haben, die meinen, ich sage es dem anderen nicht, weil ich ihm ja nicht wehtun will. Oder die Frage, die auch manchmal oder häufig dahinter steht, ist, wird er oder wird sie mich noch lieben, wenn er das über mich weiß, wenn sie das über mich weiß? Du wirst die Antwort auf diese Frage nie bekommen, wenn du unaufrichtig bleibst oder etwas verbirgst aus Angst vor der Reaktion des anderen. Und das lohnt nicht. Also wir haben, ich erinnere mich an Leute, da war jahrzehntelang ist ein Geheimnis, dass die Schwangerschaft gar nicht so versehentlich passiert ist, sondern dass sie strategisch eingetreten ist. Mit dem Ziel, den anderen an sich zu binden. Das nach 30 Jahren zu bekennen, ist viel schwerer als nach 3 Monaten. Das Risiko ist dasselbe. Aber willst du mit einer Lüge leben oder mit etwas Verborgenem deine Beziehung aufbauen? Die innigste menschliche Beziehung, die du bauen kannst und sollst von Gott her? Wir möchten dir sagen, mach das nicht. Wenn du Hilfe brauchst, dann hol sie dir dazu.
Ich weiß von einem Mann, der seine Frau während der Schwangerschaft betrogen hat und ihr das viele, viele Jahre später sagte, und das führte dann zur Scheidung. Er war dann transparent und ehrlich, aber na gut, die Qualität der Ehe war dementsprechend auch nicht so von Transparenz geprägt und es hat ihn dann, oder hat beide letztendlich ihre Ehe gekostet. So, ich empfehle dir, warte mit gewissen Dingen nicht auf irgendeinen günstigen Zeitpunkt. Wenn ihr verheiratet seid, Dinge laufen schief. Wie gesagt, Ehrlichkeit heißt nicht nur, dass wir nicht lügen, sondern dass wir nichts verschweigen. Je transparenter wir miteinander sind, was Mut erfordert und Glauben, Vertrauen erfordert, desto mehr Chancen hat die Ehe wirklich gesund weiterzuwachsen, selbst wenn es erstmal was kostet. Und ein Schockmoment und diese Dinge, die kann man niemandem verübeln, je nachdem, was du verschwiegen hast bis jetzt. Aber wenn ich es nicht sage, bleibt dieses Damoklesschwert immer über mir. Und es kann jederzeit meine Beziehung zertrennen. Also lieber aufräumen, Dinge in Ordnung bringen und anders miteinander umgehen.
Wenn man diese Entscheidung trifft, wir haben die irgendwann vor vielen Jahren ganz bewusst getroffen. Wie gesagt, wir haben den Titel gegeben, Miteinander im Licht leben. Verspricht man sich gleichzeitig auch, dem anderen nicht den Kopf abzureißen, wenn er dann offen und ehrlich ist. Das gelingt nicht immer so perfekt und Vergebung braucht manchmal vielleicht auch Zeit. Köpfe sind noch dran. aber es lohnt sich. Und alles andere erodiert deine Beziehung, macht Löcher in dein Fundament. Und das kannst du nicht gebrauchen. Gott ist Wahrheit und wenn du Christ bist, ist es dein Ziel, ihm immer ähnlicher zu werden, in das Bild seines Sohnes verwandelt zu werden. Und das ist gut und stark. Ich weiß nicht, wer diese TED-Talks kennt im Web. Die Brené Brown, das gibt es auch inzwischen auf Deutsch, einen fantastischen TED-Talk gehalten über die Kraft der Verletzlichkeit. Das kann man über die Ehe, das kann man über andere Beziehungen, kann man auf andere Beziehungen genauso beziehen. Auf Gemeinde zum Beispiel. Ja, das Verbergen oder Abändern wichtiger Tatsachen oder Gefühle schafft mehr Probleme. Glaub's uns doch einfach heute mal, als es lösen kann. Wenn du deinem Ehepartner aus Angst heraus eine Antwort gibst und Missbilligung vermeiden willst, schaffst du eine Atmosphäre, in der eure Fähigkeit erstarrt, einander, die Bibel nennt das ja, einander zu erkennen. Dazu gehört, eins zu werden, nicht nur sexuell, sondern auch eben in den Herzen. Sei ehrlich, dem Risiko zum Trotz. Wenn das für euch ein Thema ist, wenn ihr noch nicht bewusst mit so einer Entscheidung lebt, dann nutzt doch diesen Tag. Lass nicht mehr als 24 oder 48 Stunden, das ist glaube ich so das Limit, vergehen nach der Predigt und setzt dich mit deinem Ehepartner zusammen oder macht euch ein Date aus, wann ihr drüber sprechen könnt, auf jeden Fall, da etwas dran zu feilen.
Nimm dir jetzt dein Handy, wenn das dich betrifft und schick dir eine WhatsApp, SMS, E-Mail, was auch immer. So mache ich das in so einem Moment. Wenn ich weiß, ich habe was zu tun, schicke ich mir eine E-Mail, eine Erinnerung, damit ich nicht vergesse, das ist gut zu tun. Okay, zückt das Handy.
Sobald du verheiratet bist, wird alles, was du tust oder auch nicht tust, auf irgendeine Weise deinen Ehepartner beeinflussen. Zum Guten oder zum Schlechten. Darum ist es so wichtig, vorher zu prüfen, zu gucken, eine gute Ehevorbereitung zu machen, wenn du Christ bist und in der Gemeinde bist. Weil es hat Konsequenzen. Ihr lauft jetzt in einem Joch und alles, was der eine tut, beeinflusst den anderen. Ob was verschweigen oder offen sagen. Wir brauchen eine Atmosphäre der Sicherheit, der Einheit und nichts Schwankendes, Wackeliges Unzuverlässiges. Und vielleicht geht es dir wie mir und eigentlich allen Menschen, über die ich darüber schon gesprochen habe. Menschen machen Fehler, du machst Fehler, ich mache Fehler, dein Ehepartner macht Fehler. Und man kann die zugeben und drüber reden. Und klar, wenn es große Sachen sind, dann kostet das vielleicht auch einiges an emotionalem Schmerz und Vergebungsbereitschaft. Aber schlimmer als das ist doch das Gefühl, verarscht, belogen worden zu sein. Stimmt's? Also das ist viel schlimmer. Das ist, was wir unseren Kindern gesagt haben. Egal, was ihr macht, wir werden euch immer lieb haben. Wir werden euch nicht auf den Mond schießen. Oder wir werden die Rakete kurz vorher aufhalten, wenn wir sie schon fertig gemacht haben. Aber seid einfach ehrlich mit uns. Und was passiert ist, sagt es uns bitte. Und ja, das ist in der Ehe super wichtig. Die Bibel sagt in Epheser 4, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Transparent miteinander zu sein, ist unglaublich befreiend. Ein Leben zu führen, wo du nichts zu verbergen hast, wo es keine Fragezeichen in dieser Hinsicht gibt. Sei transparent in allen Bereichen, in Finanzen, in Gefühlen, geht immer vom Besten aus.
Du meinst, ich soll meine Kontoauszüge dir zeigen?
Ja, auf jeden Fall. Ja, also bei
mein,
uns...
Meine Gehaltsabrechnung auch?
Ja, ich schicke sie dir doch immer, also das ist sowieso... Ja, wie auch immer. Ja, keine Geheimnisse, das ist albern. Ich meine, was wollt ihr? Was wollt ihr für eine Beziehung bauen? Seid transparent, definitiv. Auch was komische Gefühle dem anderen Geschlecht gegenüber betrifft, das ist so ein heißes Thema. Also wir haben uns das versprochen, wenn irgendetwas, ja, vielleicht wundert dich das gerade oder du hast, bist so gut im Selbstbetrug, dass dir das nicht präsent ist. 82% aller verheirateten Ehepaare haben, es ist eine Umfrage einer christlichen Familienzeitschrift, zugegeben, dass sie im Laufe ihrer Ehe irgendwann einmal in einen anderen Menschen verliebt waren. So, das ist jetzt nichts von Natur aus unnormal, ungewöhnlich. Solche Dinge können passieren, dass die Gefühle mal kurz auf Abwege gehen. Das Wichtigste ist, was machst du dann? Und zwar beim ersten Bewusstwerden dieser Irritation. Was machst du dann? Ich sag dir, was ich mache. Ich sage, Schatz, hast du mal Zeit für mich, und sag's ihm. Ich bitte ihn um Vergebung, wir beten dafür und ich lasse es los. Also es passiert nicht jede Woche, es ist schon viele Jahre her. Was ist mir passiert? Mit einem Arbeitskollegen, der hieß auch noch Engel mit Nachnamen, also es war dann für mich irgendwie eher so kontraproduktiv. Und Bernd ist es passiert. So, Gefühle können irritiert werden, aber wir haben eine Entscheidung getroffen. Zu der Entscheidung stehen wir. Und wir bringen es ans Licht. Und weißt du, was das Tolle ist? Wenn du sowas ans Licht bringst, es macht nicht Spaß, aber es verdorrt. Ganz das genau. Dann verdorrt er der.
Genau.
Genau.
Wie Karl Schenk sagen würde, oder Heinz Schenk.
Heinz Schenk hieß er, genau.
Man muss den gießen, sonst verdorrt er der.
Wir sind als Männer und Frauen mit Hormonen geschaffen und es ist total normal, dass man mit dem anderen Geschlecht ein Stück weit immer anders interagiert als mit dem eigenen. Das hat jetzt nichts Unanständiges impliziert, sondern das ist einfach so. Und was wir praktizieren, wer zur Gemeinde gehört, der weiß das, wir sind da sehr straight, keine Zeit mit einem Menschen des anderen Geschlechts irgendwo alleine. Also nicht alleine, ich gehe nicht alleine mit irgendeinem anderen Mann essen, außer vielleicht meinen Jungs und meinem Papa. Das wären die Ausnahmen. Punkt. Und Bernd mit seiner Schwester, mit seiner lieben Mami. Und, aber keine Person des anderen Geschlechts alleine. Keine Gespräche unter vier Augen. Es wird schnell persönlich. Es kann schnell, auch wenn es so eine kleine Irritation ist, nicht alleine mit einer Person des anderen Geschlechts im Auto zusammenfahren. Manch einer hat uns ausgelacht dafür. Das ist nicht schlimm. Wir sind auch keine Monster, die ständig in sexueller Gier über Menschen herfallen. Das ist jetzt auch nicht der Punkt. Aber wir sind mittlerweile mit Lebenserfahrung versehen, der eigenen, aber noch viel mehr mit der anderer Menschen, die wir begleiten durften. Und es muss einfach nicht sein. Es ist ein Stück weit töricht. Und so wie es früher war, kann es auch heute wieder sein, dass wir haben es in den Zellen, Frauen mit Frauen, Männer mit Männern umgehen. Und dass wir einander beraten, dass wir uns eine Freundin suchen, keinen anderen Mann, der so verständnisvoll zuhört. Und ja, all die Geschichten, all die traurigen Geschichten, die so harmlos angefangen haben, mit dem bösen eigenen Ehepartner und dem anderen, der dann endlich mal, das ist eine große Lüge. Eine welche Frau, ein säkulares Buch, was es gibt, sagt, liebe dich selbst und du kannst heiraten, wen du willst. Das ist mich mal ergänzen um, entscheide dich für die Liebe und deine Ehe kann wieder bombastisch werden, selbst wenn sie eine Zeit lang ein Stück abgekühlt ist. Alles ist möglich. Wenn beide daran arbeiten, ist auch nach dem Vertrauensbruch oder anderen Sachen ein Hoch möglich, ein Durchstarten, komm mal nochmal zum Flugzeug zurück, das du dir kaum vorstellen kannst, das wunderschön ist. Auch das haben wir schon miterlebt. Wichtig ist, sich bestimmte Grenzen zu setzen und sich an die zu halten.
Ja, gibt da lustige Situationen manchmal, wenn man das so macht. Ich erinnere mich an eine Reise, wir waren in Tulsa, ich war da alleine und da war noch ein Freund von mir und er hatte eine Reisegruppe dabei aus Deutschland und die waren so freundlich, mich aus dem Hotel dann mit hin und her zu nehmen und dann gab es die Situation, da war, ich glaube, es war seine Sekretärin, die fuhr das Auto und sagte, Bernd, fährst du mit? Ich fahre jetzt ins Hotel, ich wollte auch jetzt mit. Aber es war niemand sonst, da sage ich, tut mir leid, kann ich nicht machen. Ja, wieso? Weil ich habe den Bund mit meiner Frau gemacht, also ich mit keiner anderen Frau, es hat nichts mit dir zu tun, habe ich ihr gesagt, es hat mit mir zu tun, okay, einfach, es ist ein Schutzmechanismus, der grundsätzlich gilt, weil wenn ich den nur bei der Hälfte aller Frauen mache, dann ist das ja wie eine Beleidigung, ja, so noch mal, ich unterstelle dir irgendwas und so, das geht ja nicht, entweder ich mache es ganz oder ich lasse es ganz. Und so, erstmal hat sie geguckt und dann hat sie aber gesagt, oh, das finde ich aber jetzt gut, das habe ich noch nie gehört. Ja, das, was man eben hört, ist, da ist wieder ein Pastor gefallen und muss aus dem Dienst und da ist wieder ein Pastor gefallen und muss aus dem Dienst und da ist wieder ein Pastor gefallen. Und das sind gute Leute, das sind gute Männer, das sind keine potenziellen Ehebrecher, das sind einfach nur Leute, die sich vom Feind haben überlisten lassen. Ja, weil wir alle haben Hormone und es gibt immer in jeder Ehe mal leichtere und schwerere Zeiten und dann gibt es dann irgendwann und ja, du brauchst nicht lang gucken, in Gemeinden findest du immer irgendwelche Frauen, die auch sehr verständnisvoll sind und ja. Und wie schnell passiert es dann? Keiner will es und doch passieren diese Dinge nahezu wahrscheinlich täglich, auch in unserem Land. So, und das passiert nicht nur Pastoren, sorry. Das kann jedem guten Mann, jeder guten Frau passieren. So, unsere Empfehlung ist hier, sei straight. Sei unbequem und sei klar, weil wenn du es erst dann tust, wenn es fast schon zu spät ist, wird es wahrscheinlich nicht mehr greifen.
Das, Bernd hat dafür ein gutes Bild, mal benutzt dafür und für andere Dinge. Wenn ich einen Abgrund habe, demonstrierst du das jetzt?
Ja, super. Ich demonstriere das jetzt.
Cool. Abgrund. Dann muss ich
1000
nicht,
Meter tief, okay?
Muss ich nicht an dem 1000 Meter tiefen Abgrund so entlang balancieren, mal gucken, wie weit ich gehen kann. Manche Christen leben so. Mal gucken, wie weit ich das Wort Gottes ausreizen oder, ja, und dann falle ich. Sondern ich kann stattdessen 1 Meter, 2 oder 5, die kriegen wir jetzt hier nicht hin, weg vom Abgrund spazieren und ich, selbst wenn ich dann falle, werde ich mit Sicherheit nicht in die Schlucht stürzen. Also zieh doch die Grenze einfach enger. Was hast du zu verlieren, außer vielleicht einer doofen Situation, wie Bernd sie gerade beschrieben hat. Und, ja.
Das stimmt. Die Dinge sind so einfach, dass es fast schon lächerlich ist, darüber zu reden. Aber da es in unserer Kultur definitiv nicht vorkommt, wirkt das erstmal sehr fremd und sehr seltsam und sehr eng. Nur ich sage euch aus Erfahrung, es ist überhaupt nicht eng und seltsam und fremd. Es ist total entspannt und schön und gut, wenn man es denn einmal entschieden hat. Der nächste Punkt, den wir uns angucken, sind unsere Gedanken. Achte auf deine Gedanken. Und hierzu eine Bibelstelle aus Lukas 8, Vers 18. Ich habe die ein bisschen erweitert, aber die Bedeutung ist genau diese. Da heißt es in der erweiterten Übersetzung, so habt nun Acht, wie ihr hört. Denn wer richtig gehört hat, dem wird gegeben. Und wer nicht richtig gehört hat, von dem wird auch das genommen werden, was er richtig gehört zu haben meint. Ich wiederhole. So habt nun Acht, wie ihr hört. Denn wer richtig gehört hat, dem wird gegeben. Und wer nicht richtig gehört hat, von dem wird auch das genommen werden, was er richtig gehört zu haben meint. Deswegen ist es wichtig, wie wir hören. Und ich habe hierzu ein Modell entwickelt, das habe ich bei Brillant Leben hier schon mal gezeigt. In meinem Buch ist das ausführlicher drin, hier einfach mal als Produktionsprozess der Gedanken formuliert. Meine Gedanken und meine Gefühle, ich packe die mal so zusammen in diesem Modell, werden zu Haltung. Und Haltungen definieren sich laut Wikipedia die individuelle Art und Weise, wie jemand denkt, seine Umwelt betrachtet und sich ihr gegenüber verhält. Also Haltung meint das Verhältnis zu gewissen Dingen, die Einstellung und die Anschauung, die ich teile. Jetzt produzieren Haltungen stets diese Dinge, wir nennen sie Handlungen. Also meine Haltung führt dann letztlich zu Handlungen, die können sein Entscheidungen, die ich treffe, die können sein Worte, die ich mache und natürlich ganz praktische Handlungen, Taten, die ich dann ausführe. Man könnte also sagen, an der Art und Weise, wie Leute reden, wie Leute entscheiden, wie Leute handeln, kann ich sehen, welche Haltung haben die. Haltung zu Asylanten oder zu Ausländern. Beobachte jemanden eine gewisse Zeit, hör jemanden eine gewisse Zeit zu und du weißt, wie er dazu denkt. Haltung zur Politik. Hör eine gewisse Zeit zu, schau, wie er sich verhält. Du kannst ziemlich genau sagen, in welche Haltung die Person dem gegenüber steht. Willst du wissen, wie eine Ehe miteinander funktioniert, dann hab ein bisschen Teil am Familienleben. Hör zu, was für Worte werden gemacht. Welche Ehre wird gegeben oder auch nicht? Wie wird übereinander geredet? Wie wird gehandelt? Wie wird mit dem Geld umgegangen? Ist da Großzügigkeit oder Geiz gegenüber der Ehefrau und so weiter? Und du weißt, in welche Richtung die Haltungen hier gehen. So, dieses Modell ist sehr, sehr hilfreich, wenn du deine Gedanken bewusst formieren willst. Und was dann natürlich passiert, ist, dass diese Dinge, die ich tue, in der Form von Worten, Entscheidungen, Taten, wiederum meine Gedanken und Gefühle beeinflussen. Und so entsteht eine Spirale, die positiv sein kann oder negativ. Wenn hier Kritik drin ist, Haltung der Kritik zum Ehepartner zum Beispiel, sind meine Entscheidungen, Worten und Taten dementsprechend und ich werde immer noch kritischer sein. Mir werden immer noch mehr negativ. Da hat sie ja schon wieder einen Leberfleck. Und da, guck mal, da ist ja noch eine Falte dazu. Jetzt hat sie schon wieder ein Kilo zugenommen. Wisst ihr? Das ist eine Spirale. Und dann wird meine Haltung noch ablehnender und so weiter. Und so kann sich das vertiefen und vertiefen und bis dann zur Scheidung oder zur inneren Kündigung führen bei einem Ehepaar. Meistens verläuft es genauso. Was ich aber auch weiß, ist, dass ich diesen Prozess, wenn ich das hier verstehe, umkehren kann. Ich kann Worte machen, die auf einmal anders sind als die, die ich immer gemacht habe und die mich vielleicht gerade in diese Negativspirale reingeführt haben. Indem ich Entscheidungen treffe, hier auf der Ebene zum Beispiel, Worte der Ehre zu verwenden, meine Frau zu loben, auch wenn nicht alles perfekt ist, die Dinge, die gut sind, anzusprechen und die anderen einfach mal stehen zu lassen. Und das wird dann meine Gedanken und Gefühle verändern, weil meine eigenen Worte sind das Ding, dem ich mehr glaube als jedem anderen Wort. Das ist so. Du glaubst dem, was du sagst. Selbst wenn du es nicht so gemeint hast. Das ist ja das Problem. Wir sagen oft Dinge, die wir nicht so meinen. Und das macht uns zu sehr seltsamen Persönlichkeiten. Wir wissen oft gar nicht so genau, wie stehe ich eigentlich zu was und wie denke ich wirklich drüber, weil ich mache die Worte, aber eigentlich denke ich das. So, ja, so zwei Persönlichkeiten in einem kann keiner gebrauchen. Also achte, was du möchtest, was möchtest du fühlen? Wir haben gesagt, Liebe ist eine Entscheidung. Da gehen wir auch, glaube ich, das nächste Mal noch näher drauf ein. Wenn Liebe eine Entscheidung ist, kann ich mit meinen Worten hier massiv zuarbeiten. Ich kann mit meinen Entscheidungen, also eben auf der Ebene der Handlung, kann ich aktiv meine Liebe erhöhen. Ich kann meinen Liebesquotient, meinen Liebeslevel ausbauen. Und das weiß kaum jemand, das ist das Verrückte. Die Leute glauben immer noch, Liebe ist ein Gefühl. Ja, Gefühle kommen und gehen. Wenn es halt gegangen ist, dann ist es halt gegangen. Dann sollte man sich woanders umschauen, oder? Dann ist halt die Ehe vorbei, ist doch bei meisten Ehen so. Deswegen machen heute viele Ehepartner einen Vertrag. Die schließen ihren Ehevertrag, weil die denken, naja, so 5, 6, 7 Jahre können es halten. Oder vielleicht so lange, bis die Kinder so aus dem Gröbsten draußen sind. Dann haben wir ja noch wenigstens eine Familie gehabt für die Zeit. Ihr würdet euch wundern, wie viele Ehefrauen und manchmal auch Ehemänner am Stichtag des Auszugs des letzten Kindes ebenfalls gehen und ihre Beziehung beenden. Von langer Hand geplant. So, endlich bin ich frei. Hä? Ich sollte frei sein in der Ehe, oder? Nicht ohne Ehe oder außerhalb der Ehe. Also es geht darum, was mache ich mit meinen Gedanken? Formiere ich sie aktiv, proaktiv oder lasse ich einfach mal passieren, was passiert? Oh, vielleicht hast du gerade eine schlechte Zeit. Es reicht eine Krise, um eine Ehe zu zerschmettern. Weil dann, was in Gang geht an Gedanken und Gefühlen, was in Haltung, Handlung sich ausdrückt und immer weiter nach unten geht und sich nie wieder erholt. Vieles erholt sich einfach automatisch nie wieder, weil der Gang immer schneller geht. Die Spirale dreht sich immer schneller. Und irgendwann gibt es kein Zurück mehr, scheinbar. Dabei gibt es, davon bin ich überzeugt, oder wir, in jeder Krisenphase einer Ehe ein Reset-Point, einen Zurückpunkt. Zu jeder. Selbst wenn alles kaputt ist, wenn Ehebruch passiert ist, wenn was auch immer. Es gibt immer noch diesen Punkt. Allerdings geht es darum, dass ab einem gewissen Punkt zumindest beide Ehepartner diese Entscheidung treffen müssen. Bis zum gewissen Punkt kann es schon einer den Unterschied machen. Einer bringt was Positives mit rein, bringt Vertrauen mit rein und das steckt an. Und das kann mit der Zeit schon ausreichen, um die ganze Spirale rumzudrehen. Aber in gewissen Krisensituationen möchte ich sehr ermutigen, dass beide das tun, weil dann habt ihr eine Garantie, dass es klappt. Und zwar beide das wollen. Das ist, ja, du kannst nicht an dem Willen des anderen vorbei, das funktioniert nicht.
Ich habe ein tolles Beispiel. Darf ich das einführen?
Gerne. Ja.
Das Thema Äußerlichkeiten, das Thema zusammen älter werden, also im Idealfall wird man ja als Ehepaar zusammen alt, ne? Das ist ja so der Spruch. Da kann man eine fantastische Haltung haben, die hat man am Anfang automatisch, nämlich mein Schatz ist der Schönste oder die Schönste. Und das ist so, weil ein kluger Mensch hat mal gesagt, nicht die Schönheit entscheidet, was wir lieben, sondern die Liebe entscheidet, was wir schön finden.
So ist es.
Und ich weiß nicht, wie das euch geht, wenn wir Filme zusammen gucken und da gibt es irgendwie den Superhelden mit dem Mega-Sixpack und der sogar noch einen dickeren Bizeps hat als mein Mann oder die Frau und sowieso dann hier. Dann kann man sich hinterher schon mal angucken und sich mal kurz fragen, boah Schatz, da können wir jetzt oder kann ich nicht mithalten. Und wenn du dann deinem Partner ein Kompliment machst, ist das super. Mein Standardspruch an manchen Punkten ist, Bernd ist mein Goldstandard, was Männer betrifft. Er ist mein Referenzpunkt. Das heißt, alles, was von ihm abweicht, ist schon Nummer 2 oder 2000 oder 2 Millionen. Versteht ihr, was ich sage?
Halleluja.
Weil ich habe mich entschieden, ihn zu lieben und sein Äußeres ist das, was ich einfach schön finde. Und also 1,83 Meter, so und so viel Kilogramm, ganz, 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 ganz viele Haare an den Lust auf den großen Zeh und wo überall. Das ist mein Goldstandard. Und wenn er kommt, wenn wir irgendwo einen Besuch machen im Krankenhaus und er holt was oder wir sind irgendwo und es kommt jemand über den Flur und ich weiß an seinem Schritt, das ist er, dann freue ich mich immer noch. Und dann sind immer noch die Schmetterlinge oder wieder, die waren auch mal weg, ja, vor vielen Jahren. Dann sind die da, weil er ist mein Liebster, er ist der beste Mann. Und das ist, was ich denke, das ist, was ich ihm sage. Und daran wird sich auch nichts ändern. Da kann kein Kilo, keine Falte, kein ausgefallenes oder neues Haar. Ich war jetzt mit meiner Schwester in der Stadt, das habe ich jetzt nicht angenommen, was sie gesagt hat, die ist älter als ich, dass einem als Frau, wenn man älter wird, auch Haare irgendwo hier so mitten im Gesicht und so, sage ich, nee, das nehme ich jetzt mal nicht für mich in Anspruch. Sollte es so kommen, weiß ich, er wird mich nicht in die Tonne klopfen oder austauschen. Ich meine, im Dunkeln sehen alle schön aus. Ne? So, also der, den du heute toll findest, der Zahn der Zeit nagt an jedem Gesicht. Und das, was du hast in einer langjährigen Beziehung aufzugeben, wegen einem kurzen Hochgefühl oder weil du deinen Marktwert wieder mal testen musstest, ist dumm. Mhm. Es ist richtig, richtig dumm.
Ja.
Und der Preis ist viel zu teuer. Und das, was du verlierst, ist ein solcher Schatz. So ihr, die lange miteinander geht, ihr könnt die Geschichten erzählen. So, das ist etwas ganz Besonderes, wenn man so viele Jahre und Jahrzehnte eine Einheit ist. Ja, das ist speziell, das geht man nicht auf.
Als der weiseste Mann der Menschheit, Salomo, der die Sprüche schrieb, so, es muss so in seiner ersten Lebenshälfte gewesen sein, er ist schon älter gewesen, aber halt noch nicht so alt, wo er dann den Müll gemacht hat, hat gemerkt, wie auch seine Geliebte älter wurde und seine Frauen, hat ja mehrere gehabt, leider. Und dann hat er diesen einen Satz geprägt, er sagte, die Schönheit der Frauen vergeht. Aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die ist was ganz Besonderes. Ich glaube, er meinte damit, das sind die wirklich attraktiven Frauen. Weil ja, wenn du 50 bist, oder einige sind sogar noch älter, die hier sitzen, dann weißt du, Schönheit, äußerliche Schönheit vergeht. Die verändert sich zumindest. Und mal ganz ehrlich, früher dachte ich, 50-Jährige, das sind alles Opas und Omas. alte Leute, die eigentlich nur noch auf den Tod warten. Wisst ihr so, das ist so, ja mal ehrlich, wenn ihr Teenager sitzt, ist es nicht, wie man das betrachtet, ist doch normal. Ja, man sieht, das sind doch uralte Leute, 50 Jahre, ich meine, dass die überhaupt noch atmen, ne? Aber ich sage euch heute, aus der heutigen Sicht, hey, Alter ist was richtig Cooles, älter zu werden. Ich bin ja nicht alt, aber älter zu werden ist cool. Und zu erleben, wie der Partner sich entwickelt in der Persönlichkeit. Und das ist jetzt nicht ein pauschaler Satz, sondern also, lass uns alle hässlich werden, aber Hauptsache der Charakter stimmt. Ich habe eine sehr attraktive Frau und ich weiß das. Aber was ich auch weiß, ist, dass dahinter, hinter dem ganzen Äußeren, was sich eben verändert, etwas ist, was unglaublich attraktiv ist. Sie liebt den Herrn mit allem, was sie ist und hat. Und sie ist darin so echt und so kompromisslos, dass ich manchmal nur da stehe, wow, Gott. Ich sage das wirklich immer wieder. Ich sage, Gott, du hast mir die beste deiner Töchter gegeben. Und ich realisiere das immer mehr, weil sie so ihm so ähnlich ist und so eine Löwin ist, weißt du, für Gott und auch für uns als Familie und für mich als Mann echt ein Gegenüber ist, nicht irgend so ein Anhängsel, weißt du, das ist eine Frau, sage ich euch. Okay, ich darf nicht so viel schwärmen, hast du gesagt, aber das ist wahr. Gehen wir zurück zu den Gedanken und Gefühlen.
Ich kann später weitermachen.
Okay. Also meine Gedanken und Gefühle, wodurch formen die sich? Die formen sich zum einen durch meine Erfahrungen, die ich gemacht habe im Leben. Und auch die ich noch mache. All das formt mich. Meine Vorbilder formen mich. Und ich hoffe, du hast Vorbilder. Es gibt ja manchmal Christen, die sagen, du darfst kein menschliches Vorbild haben. Ich sage dir, bitte, 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 such dir welche.
Ja.
Warum? Weil du dann Jesus weniger als Vorbild hast? Nein, sondern du sollst dir Menschen suchen, die Jesus für dich ein Stück weit reflektieren. Und zwar so weit, wie du gerne schon wärst, weißt du? Ich versuche immer, Leute zu finden, die da sind, wo ich hin will, auch geistlich, in ihrer Ehe, in ihrer Familie, in ihrem Business, was auch immer, wo ich hin will. Da möchte ich Leute haben, die mir ein Vorbild sind, die sagen, okay, bis hier. Das heißt nicht, ich vergötter Menschen, weil ich weiß, die haben auch ihre Schlagseite und ich will nicht genauso sein wie der oder wie die, aber ich möchte in dem Bereich gerne da ankommen, wo sie schon ist oder er schon ist, weil ja, der hat einen guten Weg gemacht, um dahin zu kommen. Und den Bereich, den fokussiere ich. So habt Vorbilder, weil das prägt unsere Gedanken und Gefühle. Und das sind nicht immer Leute, die man persönlich kennt. Manchmal sind es einfach Leute, die wir von Büchern her kennen. Oder von Predigten her aus dem Internet oder keine Ahnung was. Menschen, denen du vertraust, wo du sagst, die sind da, wo ich hin will. Den Medien, denen ich erlaube, meine Augen und Ohren zu passieren. Erinnert euch, unsere drei Aufnahmewege, Augen, Ohren, Mund. Was darf da rein? Welche Medien lasse ich in mein Leben? Und da gibt es bestimmt gute und da gibt es wahrscheinlich auch weniger gute. Und die prägen dich. Die sorgen dafür, dass dieser Gedankenproduktionsprozess entweder in eine gute oder in eine schlechte Richtung geht. Die Versorgung, denkt an die beiden Hunde, ja, die im Hundekampf unterschiedlich gewinnen. Habe ich euch schon ein paar Mal von erzählt. Den du zuletzt gefüttert hast, ist der am stärksten ist, der gewinnt. Die Frage ist, was du fütterst. Welchen Hund fütterst du aktiv? Der Teufel versucht dich ständig zu füttern mit irgendwelchen Müll, weißt du, Serien, wo ständig um Ehebruch geht, wo das so normal ist, nach der 20. Folge, da denkst du gar nicht mehr drüber nach, das machen doch eh alle. Das Bild verankert sich und so prägst du eine ganze Generation. Deswegen haben wir heute eine Generation, die um 1000% anders ist als die von vor 50 Jahren. Und meine ist schon viel anders als die 50 Jahre zuvor. Das hat was mit Medien zu tun und mit dem Einfluss, den gerade Medien heute haben. Heute hat ja ein YouTube-Sternchen, was im Leben nie was hinbekommen hat, oft mehr Einfluss auf einen Teenager als der Lehrer, der sie jeden Tag mehrere Stunden sieht. Versteht ihr? Medien machen was. Wem hörst du zu? Wer hat wirklich Substanz in dein Leben gebracht, was dich aufbaut, was dich in Gottes Richtung zieht und nicht in die andere? Den Menschen, mit denen ich mich umgebe, natürlich, die prägen meine Gedanken und Gefühle. Letztlich alles, was ich sehe, schmecke, rieche, ertaste, meine ganzen Sinne und auch das, was der Teufel mir über den Weg schickt oder mir anbietet, das beeinflusst meine Gedanken. So dass wir in einem geistlichen Kampf stehen, daran lässt die Bibel ja keinen Zweifel. Aber eins weiß ich, der Teufel kann mich zu nichts zwingen, wenn ich Jesus nachfolge.
Amen.
Er kann mir aber, und das tut er, Angebote vorbeischicken. Kennt ihr diese E-Mails, die keiner will? Mit irgendwelchen Werbung, die kommen immer wieder und immer wieder. Ich habe da einer, der hat mir über Bitcoins geschrieben. Was ist, monatelang, jeden Tag 3 Stück. Was soll ich mit dem Müll? Ja, weißt du, so. Da wollte er mich zu was bringen, was ich überhaupt nicht auf dem Radar habe und auch nicht will. So gibt es Dinge, die der Teufel uns schickt. Und manche sehen aber attraktiv aus. Da gibt es auch die E-Mails mit irgendeinem sexuellen Angebot. Und kennt ihr das? Ja, kennt ihr nicht. Aber ich habe sowas schon bekommen. Und dann denke ich, hey, wie kommt das zu meiner Adresse? Was soll der Blödsinn? Wo komme ich jetzt hier von irgendeiner Frau aus Polen oder keine Ahnung?
Ich habe auch schon von Osteuropäern.
Oder Facebook, ja, da kommen die, das ist so eine Werbeplattform. Übrigens, ihr Männer, das meiste von diesen E-Mails kommt von Männern mit behaarten Beinen. Okay? Die schicken, die haben dann irgendwelche attraktiven Frauenbilder drin, aber glaubt mir, die dir antworten, sind keine Frauen. Die meisten sind Männer, die ein Geschäftsmodell entwickelt haben, was gut laufen muss wohl. So, ich weiß, dass der Teufel weder allwissend noch allmächtig noch allgegenwärtig ist. Okay? Er ist nur ein Geschöpf. Er ist nie ein Gegenpart zu Gott gewesen. Er wird auch nie eins sein. Er hat auf diesem Planeten ein paar Rechte erworben, als er Adam und Eva abzockte. Ja. Und die hat er bis zum gewissen Zeitpunkt auch noch gültig. Ist okay, Gott sagt, das ist so. Ihr habt die Herrschaft bekommen, ihr Menschen, ihr habt sie abgegeben. Das muss ich, respektiere ich. Das ist euer freier Wille, den habe ich immer respektiert. Aber er sagt, es gibt einen Endpunkt. Und dann wird diese Erde platt gemacht. Du kannst ja Öko sein oder die Blumen retten und sowas. Im Wald, glaub mir, diese Erde hat ein Verfallsdatum. Und das wird kein Grüner wird es verlängern können. Diese Erde ist geweiht dem Untergang. Und ich sage euch, das Gute ist, es wird eine neue Erde geben.
Amen.
Komplett clean. Vollkommen frei von allen Schadstoffen. Kein CO2-Problem, kein Ozonproblem. Eine neue Erde und neue Himmel. Das ist, was die Bibel sagt. Das ist, wofür wir gemacht sind. Das hier ist ein Übergangsstandort. Wir wissen nicht, wie lange diese Erde noch ihren Job machen muss. Keine Ahnung. Aber ich habe den Verdacht, es wird reichen. Bis der Herr wiederkommt und bis die anderen Dinge geschehen, die Bibel uns sagt. So sei dann nicht allzu unglücklich, was da die Politiker machen, da Panik. Weil, weißt du, die meisten Menschen auf diesem Planeten, die kennen ja nur dieses eine Leben. Die halten sich natürlich daran fest und denken, das ist alles. Hey Leute, wenn das alles wäre, wie erbärmlich wäre das Leben. Ich sage euch, da ist mehr. Wir sind ewigkeitsorientiert und lieben dieses Leben, okay? Wir sind nicht lebensfeindlich, im Gegenteil. Wir lieben das Leben, wir sind vernünftige Leute, aber wir wissen, das ist nur der Anfang, das ist das Angeld, der Vorschuss auf das, was kommt. Der Teufel ist abhängig von dem, was ich ihm zum Beobachten gebe. Wusstest du das? Er wird seine Strategien genau auf das ausrichten, was er bei dir sieht. An dem unteren Punkt, Handlung. Er wird deine Entscheidung genau beobachten. Er wird gucken, was du tust, wenn keiner hinguckt. Ah, was guckt er sich im Internet an? Ah, okay, die Richtung. Ah, okay. Er wird deine Worte beachten. Ah, aber wen macht er sich lustig? Ah, cool, dann geht er schon mal da aus der Salbung raus. Super, ja, er spricht über seine Leiter negativ, über seinen Chef negativ. Super, da kann ich reinhauen. Genau, da habe ich jetzt ein Recht. Er raucht heimlich. Ah, cool, da kann ich einen Krebs geben. Super, ja. Er guckt, was er sieht bei uns und beeinflusst uns entweder aktiv, indem er unsere Gedankenwelt beeinflusst, oder er gibt uns einfach Dinge, die ihm gehören und die Gott nie für uns vorgesehen hatte, wie Krankheit und Tod, früher Tod. Er kann keine Gedanken lesen, das ist aber auch gut. Das heißt, meine Worte sind wichtig. Wir haben über Transparenz gesprochen in der Ehe. Und diese Transparenz ist wichtig, was aber nicht heißt, dass ich jeden meiner Gefühle meinem Partner gegenüber ausdrücken muss. Okay? Das ist ein Irrtum. Für viele Dinge, wo wir wissen, das stimmt nicht mit Gottes Willen überein, zum Beispiel ein Gefühl von, was weiß ich, mal ganz was Blödes. Du hast eine recht kräftige Frau. So 150 plus Kilo. Ja, einfach nur ein Bild zu haben, was wir jetzt hier nicht reflektiert haben. Ich will niemanden hier irgendwie angreifen. Aber du hast so eine Frau und dir fällt auf, irgendwo an dem Körper gefällt dir was nicht. Das kann auch eine ganz dünne Frau sein. Und dann bist du aber so ehrlich und transparent. Weil du willst ja ehrlich und transparent sein. Und du sagst deiner Frau, weißt du, ich finde dich eigentlich zum Kotzen. Immer wenn ich dich sehe, wird mir schlecht. Ich kann mit dir nicht schlafen. Du findest dich so unattraktiv. Was glaubt ihr, was das macht mit einer Ehe? Das ist die Spirale nach unten. Okay? Wir sind nicht verantwortlich, oder unser Partner ist nicht für unsere Gefühle verantwortlich. Ich bin für meine Gefühle verantwortlich. Niemand sonst. Und wenn ich solche Gefühle hätte, dann müsste ich mit meinen Worten diese Gefühle verändern. Mit meinen Entscheidungen. Dann würde ich dir empfehlen, sagt deine Frau, genau das Gegenteil. Sag, ich mag jedes Gramm an dir, jedes Kilogramm, jeden Zentner. Ja! Ja, 150 Kilo sind ja ein paar Zentner. Sprich positiv. Und nicht lügen. Ich meine nicht lügen. Ich meine, dass du Entscheidungen triffst. An deinem Eheschluss, hier, wenn du die Ehe hier geschlossen hast, auf jeden Fall, hast du dich entschieden, deinen Ehepartner zu lieben, ihm treu zu sein, zu lieben, zu ehren, in guten und in schlechten Zeiten. Vielleicht sind 150 Kilo eine schlechte Zeit. Kann sein. Hat ja Gründe. Gibt ja vielleicht irgendwas, was dem vorgelaufen ist, dass jemand so zunimmt. Hat oft auch einen Grund. Vielleicht eine Krankheit, vielleicht aber auch ein inneres Ungleichgewicht. Ey, okay, wer hat dir erlaubt, dieses Versprechen aufzugeben, diesen Bund zu brechen in dem Moment, zu sagen, ja, ich liebe dich aber jetzt nicht, fühle nicht mehr. Hey, dann fang an, deine Gefühle aufzubauen. Ich habe ja unsere Geschichte hier beschrieben. Ich denke, ihr kennt alle das Buch im Quality Time. Wir waren da. Da waren keine Gefühle mehr. Da war nur noch eine kleine Schwester, die ich im Haus hatte. Meine Frau. Wir hatten kleine Kinder. Es war nichts mehr da, wo ich sagen könnte, wow, ich bin so verliebt. Aber die Worte, die ich dann gemacht habe, haben das Ding nicht nur rumgerissen, sondern bis heute. Und es ist jetzt 15 Jahre her oder so.
16
Jahre her. Wir waren in der richtigen Krise, in der Ehedepression, könnte man sagen. Da war nichts mehr. Eigentlich war das Ding tot. So rein menschlich hätte man gesagt, okay, schau dich nach einem anderen Mädel um, du nach einem anderen Kerl. Das Schmetterlinge waren schon lange weg. Und das Gegenteil ist passiert. Ich habe ihr gesagt, was ich entschieden habe. Ich will dich lieben. Ich will dich achten. Ich will dich schön finden. Mein Leben lang. Ich habe ihr die Dinge gesagt. Du bist meine Traumfrau. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Du bist wunderschön und ich liebe dich. Und das immer und immer und immer wieder. Am Anfang war das noch relativ gefühlsarm. Aber mit den Wochen und Monaten kamen mehr und mehr die Gefühle genau zu diesen Worten nach. Die Gefühle folgen deinen Handlungen. Und ich habe die Gefühle gedreht bekommen innerhalb von wenigen Monaten. Und bis heute, mir geht es wie ihr, wenn ich sie durchs Haus laufen sehe. Wir arbeiten jetzt von zu Hause vieles. Wir sehen uns oft, wir laufen uns oft über den Weg. Und ich bin immer noch aufgeregt. Und mein Herz pocht immer noch ganz wild. Und manchmal sind die Schmetterlinge ganz, ganz aufgeregt, wenn ich sie sehe. Und ich bin begeistert. Und ehrlich, ich habe sowas nie vorher gehört. Es gibt bestimmt viel, aber wir haben das vorher nie gehört. Ich habe das einfach gemacht, weil ich glaube, dass das, was wir sagen, ganz viele Auswirkungen hat auf das, was wir fühlen. Und so sind wir heute sicherer als je zuvor. Liebe ist eine Entscheidung. Punkt. Ausrufezeichen. Mache ich noch ein bisschen weiter? Oder?
Mach die Kühe noch.
Die Kühe?
Das andere, denke ich, haben die Leute verstanden.
Okay, schlechte Arten, genau, die habt ihr verstanden. Ne? Wenn ich mit Pornografie reinziehe oder ehebrecherische Fantasien pflege, verachtende Worte gegenüber meinem Ehepartner, vielleicht sogar noch vor Zeugen irgendwas Schlechtes erzähle, das ist Gift für die Ehe, für die Beziehung. Und dann geht es genau in die andere Richtung. Okay, in dem Handout stehen noch ein paar mehr Punkte, die wir jetzt überspringen, nämlich gute Arten, wie ich Gedanken und Gefühle füttern kann. Im Talmud steht, Talmud ist die Anwendung der Regeln der Tora, da heißt es, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal.
Und sag doch deinem Ehepartner heute nach dem Gottesdienst mal 3 oder 20 oder 25 Sachen, die du toll findest an ihm oder ihr. Wäre ein schönes Projekt für heute Nachmittag.
Das ist gut, ja, finde ich auch. Okay, lasst mich noch was vorlesen aus Quality Time. Die 8 Kühe. Ein junger Mann namens Johnny Lingo, ein wohlhabender Junggeselle, verliebte sich in ein unscheinbares Mädchen einer Nachbarinsel. Sarita war nicht nur unscheinbar, sondern auch mager, knochig und lief mit hängenden Schultern und gesenktem Kopf durch die Gegend. Saritas Vater hoffte zwar, einen Brautpreis für sie zu bekommen, fürchtete aber insgeheim, dass keiner sie haben wolle. Auf seiner Insel war es Sitte, den Brautpreis in Kühen zu bezahlen. Die gescheitsten und schönsten Mädchen brachten bis zu 5 Kühen ein. Sam hoffte wenigstens eine einzige Kuh für seine Tochter zu bekommen. Eines Tages hielt Johnny um die Hand seiner Tochter an und wollte mit ihm über den Brautpreis verhandeln. Er war bekannt, ein geschickter Kaufmann zu sein, während Sam in dem Ruf stand, der schlechteste seiner Insel zu sein. Obwohl Johnny noch sehr jung war, galt er als reichster Mann auf seiner Insel. Sam wollte 3 Kühe verlangen, aber auf 2 bestehen, bis er sicher war, dass Johnny mindestens eine bezahlen würde. Der große Tag kam. Johnny Lingo begann die Verhandlung mit einem Angebot, das sowohl Sam als auch die ganze Insel überraschte und zugleich erfreute. Vater von Sarita, ich biete dir 8 Kühe für deine Tochter. Die Hochzeit fand statt. Auf beiden Inseln erzählte man sich die Geschichte mit den 8 Kühen. Die Bewohner amüsierten sich noch im Nachhinein darüber, wie der reiche Kaufmann von seinem Schwiegervater über das Ohr gehauen wurde. Eines Tages bekam Johnny Lingo Besuch von einem westlichen Gast. Er hatte Sarita noch nicht gesehen. Und Johnny stellte ihm die Frage, Sie waren doch auf der Nachbarinsel. Was sagen die Leute über mich? Zögernd erzählte der Gast, man sagt, sie hätten 8 Kühe als Brautpreis bezahlt. Man fragt sich, warum? In diesem Moment betrat eine wunderschöne junge Frau das Zimmer, um einen Strauß Blumen auf den Tisch zu stellen. Sie lächelte ihrem Mann zu und ging leichten Schrittes wieder hinaus. Der Gast hatte noch nie im Leben eine so schöne Frau gesehen. Die geraden Schultern, das energische Kinn, die funkelnden Augen, all das ließ ein gesundes Selbstbewusstsein erkennen. Mit unverkennbarem Stolz sagte Johnny Lingo, das ist Sarita, meine Frau. Aber, protestierte der Besucher, sie ist ja wunderschön. Die Leute haben mir erzählt, sie sei eher unansehnlich und man hätte sie übers Ohr gehauen. Johnny lächelte. Meinen Sie, 8 Kühe wären zu viel für Sie gewesen? Nein, keinesfalls, beteuerte der Gast. Aber wie ist es möglich, dass sie sich so verändert hat? Johnny wurde ernst. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was es für eine Frau bedeuten muss, zu wissen, dass ihr Mann sie für den billigsten Preis erworben hat? Wenn die Frauen dann später zusammensitzen und sich gegenseitig zu übertrumpfen suchen, wie viel ihre Männer für sie bezahlt haben, spricht eine von 4 Kühen und eine andere vielleicht sogar von 6 Kühen. Wie muss da eine Frau empfinden, die von ihrem Vater für 1 oder 2 Kühe verkauft worden ist? So etwas hätte ich meiner Sarita nie zugemutet. Johnny fuhr fort. Ich wollte, dass Sarita glücklich ist. Es gibt vieles, was eine Frau verändern kann. Solange sie auf ihrer Insel lebte, hat sie sich selbst für nichts wert gehalten. Aber jetzt weiß sie, dass sie mehr wert ist als irgendeine andere Frau auf den Inseln. So konnte sie wunderschön werden. Damit schloss Johnny seine Geschichte. Ich wollte Sarita heiraten und lieben wie keine andere. Aber was ich haben wollte, war eine Frau, die 8 Kühe wert ist. So, den 6 Part werden wir dann auf das nächste Mal verschieben. So, ein Grund mehr zu kommen. Wann ist das? Im Ende Juni irgendwann?
Im Juni
irgendwann. Ich glaube, ich sage es zum Schluss im Gottesdienst nochmal, habe ich das irgendwo aufgeschrieben. Und jetzt haben wir noch was Schönes zu tun, nämlich ich überlasse meiner Frau jetzt, wie sie das weiterführt, aber wir werden das Abendmahl feiern und noch beten.
Vorher möchten wir auch noch Gelegenheit geben, sein Leben Gott zu geben. Wir beide sind, warte mal, was haben wir für ein Jahr? 2018. Wir sind jetzt 30,5 Jahre zusammen und im Juni 28 Jahre verheiratet. Und das sind wir aus einem Grund. Wegen ihm.
Ja, ist schön.
Also wir wären nicht zusammengeblieben und wir hätten auch nicht so eine starke Beziehung bauen können ohne Gott in unserem Leben.
Das stimmt.
Wir wären da gelandet, wo viele andere auch landen. Die Neubaugebiete sind voll neuer Häuser, die verkauft werden und von alleinerziehenden Menschen bewohnt oder so viele traurige Geschichten, weil man die Prinzipien des Wortes Gottes heute nicht mehr anwendet, sondern der Zeitgeist uns etwas anderes gelehrt hat und die Leute es glauben oder die Filmindustrie. Aber Gott zu kennen hat diesen und viele andere Vorteile für dieses Leben. Aber Gott zu kennen ist auch der maßgebende Faktor für das nächste Leben. Ja. Weil nach dem Tod geht es weiter. Und wo es weitergeht, das entscheiden wir heute, solange wir atmen. Die Bibel sagt, es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle. Ich habe mir die Tage eine Predigt angehört, ja, aus einer ganz anderen Ecke, wo ich sonst nicht unterwegs bin. Und der Mann sagte, wenn du du als Christ von deinem Jesus erzählst, erzähl nicht davon, was du aufgegeben hast, erzähl davon, was er für dich aufgegeben hat. Jesus hat den Himmel aufgegeben, hat Unversehrtheit, Herrlichkeit, Anbetung aufgegeben und hat sich so erniedrigt, wie sehr er sich erniedrigt hat, werden wir wahrscheinlich erst in der Ewigkeit überhaupt nur verstehen können. Das, was du aufgegeben hast, ist die Sünde, die Zerstörung, die Sünde in deinem Leben und im Leben der anderen angerichtet hat und eine Ewigkeit in der Hölle, das hast du aufgegeben, als du Jesus angenommen hast. Boah, das ging mir unter die Haut und ich dachte, recht hast du, Bruder, gut gepredigt. Und die Sünden, die du getan hast, die Fehler, die du gemacht hast, Gott wird sie dir alle vergeben, wenn du ihn darum bittest, die schlimmsten. Die Bibel, die du liest oder lesen kannst, wurde von Männern geschrieben, die teilweise Mörder waren. Denk an Mose. So, er wird uns als Vorbild, als Freund Gottes vorgestellt. Denk an Paulus, der die Gemeinde, die Christen verfolgt hat, den Gott gebraucht hat. So, es gibt nichts, was Gott dir nicht verzeihen kann und will, aber es ist deine Entscheidung. Du kannst die Rechnung für deine Lebensschuld selbst bezahlen, mit dem Tod und der Hölle in der Ewigkeit. Oder du kannst sagen, ich nehme das an, es kostet dich nichts außer eine Entscheidung und ja, ein Herz voller Dankbarkeit Gott gegenüber zu bringen und zu sagen, danke, 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 Jesus, dass du meinen Tod gestorben bist, dass du durch die Hölle gegangen bist, den Tod am Kreuz erlitten hast, um für meine Sünde zu bezahlen. Die Bibel sagt, was Sünde kostet, ist Tod. Nicht nur der physische Tod, sondern der ewige geistliche Tod. Und letzte Woche habe ich eine Predigt gehalten, die habe ich gesagt, du bist doch nicht blöd. Eigentlich ist man blöd, wenn man das nicht annimmt. Es ist ein gigantisches Geschenk. Und ich lade euch ein, lasst uns doch zusammen aufstehen, die Augen schließen und ein Gebet der Hingabe an Gott beten. Und ja, wenn das dein erstes Mal bewusst ist, dann möchte ich dich gleich kurz noch segnen. Und wenn du das schon ganz oft gebetet hast, man kann sich nicht zu viel bekehren oder zu viel für Gott entscheiden. Da gibt es keine Überdosis, da gibt es nur positive Nebenwirkungen. So lade ich euch ein, mir nachzusprechen. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Dass du dort am Kreuz für mich gestorben bist.
Dass du dort am Kreuz für mich gestorben bist.
Meine Sündenrechnung bezahlt hast.
Meine Sündenrechnung bezahlt hast.
Vergib mir bitte meine Lebensschuld.
Vergib mir bitte meine Lebensschuld.
Lass mich Gottes Kind werden.
Lass mich Gottes Kind sein.
Ich will dir nachfolgen.
Ich will dir nachfolgen.
Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit.
Dann in Ewigkeit.
Amen. Amen. Ist jemand da, der das heute zum allerersten Mal bewusst gebetet hat und so einen Kontaktpunkt mit Gott geschaffen hat?
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, dass Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an die 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.